Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Sören Brinkmann, guten Abend. Es gibt sie noch, die Gegenden, in denen in dieser Woche kein einziger neuer Corona-Fall gemeldet wurde. Aber es sind Einzelfälle inzwischen. Der Landkreis Koch im Zell an der Mosel oder der Landkreis Hildburghausen im Süden von Thüringen. Ansonsten sehen wir steigende Zahlen in Deutschland. Wo und wie die Politik jetzt reagiert, dazu gleich mehr. In Belarus gab es heute neue Proteste gegen Präsident Lukaschenko und neue Gewalt gegen die Demonstrierenden. Ein weiteres Thema. Und außerdem blicken wir auf die aktuellen Zahlen bei der Kommunal- und Landtagswahl in Wien. So viel vorweg, Gewinner des Abends ist die SPÖ. Die Corona-Zahlen steigen also in Deutschland und nun wird die Frage diskutiert, mit welchen Maßnahmen gegengesteuert werden soll. Und vor allem, ob die bundesweit einheitlich oder in den Bundesländern einzeln geregelt werden müssen. Dazu sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet am Abend im ZDF Folgendes.
Da, wo Menschen ganz eng miteinander leben, arbeiten, sich im öffentlichen Nahverkehr bewegen, da sind die Infektionsraten höher als im ländlichen Raum. Und deshalb wird man in all den Ländern auch ähnliche Maßnahmen brauchen.
Der besondere Fokus auf die Großstädte also bundesweit. Denn ja, von diesen Großstädten, da liegen inzwischen immer mehr über der kritischen Marke. Katharina Thoms.
Berlin, Frankfurt am Main, Bremen und seit dem Wochenende auch Köln, Stuttgart und Mainz. Vor allem in Großstädten und Ballungsräumen sind in den vergangenen Tagen die Corona-Infektionszahlen nochmal sprunghaft angestiegen. Nordrhein-Westfalen hat deshalb extra eine Kabinettssitzung einberufen, CDU-Ministerpräsident Armin Laschet.
Es ist ein bundesweites Problem und für Nordrhein-Westfalen heißt es, wir wollen genau in den Städten unsere Anstrengungen jetzt erhöhen.
In Baden-Württemberg gehört jetzt auch Stuttgart dazu. Baden-Württembergs Landeshauptstadt ist am Wochenende zum Risikogebiet geworden. Am Sonntag schnellte die 7-Tage-Inzidenz erneut nach oben. Zahlen in noch nie dagewesener Höhe, sagte ein Sprecher der Stadt dem Deutschlandfunk. Die Stadt hat deshalb, wie auch schon andere Kommunen, die Bundeswehr angefordert. Sie soll das Gesundheitsamt bei der Kontaktnachverfolgung unterstützen. Für Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn von den Grünen Grund für umfassende Einschränkungen. Im SWR sagte er,
wir werden in der Innenstadt, in den Hauptrouten eine Maskenpflicht auch im Freien machen per Verordnung. Und schließlich haben wir uns entschieden, ein Alkoholverkaufsverbot und Alkoholkonsumverbot in der Innenstadt zu machen.
In Läden soll schon ab 21 Uhr kein Alkohol mehr verkauft werden. Private Feiern werden auch in Stuttgart jetzt eingeschränkt. Ab Mittwoch sollen die neuen Regeln gelten. Eine Sperrstunde wie in Berlin oder Frankfurt will Stuttgart aber nicht einführen. Auch Köln hatte sich zunächst dagegen entschieden. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet hat sich jetzt aber für eingeschränkte Öffnungszeiten ausgesprochen. In Berlin wurde am Wochenende vereinzelt die neu verordnete Sperrstunde ab 23 Uhr nicht eingehalten. Das Land will Wirte, die mit den neuen Einschränkungen zu kämpfen haben, jetzt finanziell unterstützen. Die Diskussion um einheitlichere Regeln in der Krise ging auch am Wochenende weiter. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet will dafür auch im Land sorgen.
Wir sind auch der Auffassung, dass wir in den Hotspots, anders als bisher, wo wir für jeden einzelnen Hotspot Maßnahmen mit den Kommunen getroffen haben, landeseinheitliche Kriterien brauchen. Damit jeder weiß, was passiert, wenn ein bestimmter Wert überschritten wird.
Dann sollen weniger Menschen bei privaten Feiern zusammenkommen und draußen dürfen sich nur noch 5 Menschen aus verschiedenen Haushalten treffen. Große Kulturveranstaltungen mit über 500 Teilnehmenden draußen oder 250 drinnen würden abgesagt, zählte Laschet auf. Sonst gelte eine Maskenpflicht auch am Platz. Für strengere Maskenregeln ist auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder.
Die Maske ist das, was wir auch in den nächsten Wochen eher noch mal stärker einsetzen können,
sagte Söder im Bayerischen Rundfunk. Er forderte auch ein bundesweit einheitliches Bußgeld für Menschen, die keine Maske wie vorgeschrieben tragen. Mindestens 50 Euro sind schon jetzt überall fällig, nur Sachsen-Anhalt hält sich daraus. Söder forderte 250 Euro. Viele Regierende in den Ländern appellierten an den Einzelnen, auf Partys verzichten und vielleicht auch auf den Urlaub in den Herbstferien. So hatte sich auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen geäußert.
Freiheit gibt es nicht ohne Verantwortung. Und das bedeutet, dass wir in der Pandemie auch mal etwas lassen sollten, obwohl es erlaubt ist.
Am Mittwoch wollen die Länder mit der Kanzlerin beraten, wie sie weiter in der Corona-Krise verfahren wollen.
Eine wichtige Debatte dann also am Mittwoch, die vielleicht auch mehr Klarheit bringt in Sachen Corona-Maßnahmen. Aus Berlin berichtet Barbara Schmidt-Matern.
Wer sich zu später Stunde auf Berlins Partymeilen umhört und nach den verschärften Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie fragt, trifft teilweise auf viel Ignoranz.
Also wenn, dann macht man das richtig oder gar nicht. Aber so ab 23 Uhr so sagen, okay, jetzt ist vorbei, kann ich mein Bier auch woanders kaufen und nach Hause gehen und da feiern.
Ich meine, guckt euch doch mal um, das ist einfach komplett sinnlos.
Erklären diese beiden Jugendlichen am Abend im ZDF. Rundherum ganze Trauben junger Leute auf dem Rosenthaler Platz in Berlin-Mitte. Auch die Kneipenbesitzer im Bezirk Neukölln stöhnen über die neuen Vorsichtsmaßnahmen. Doch immer mehr Menschen infizieren sich dort, weshalb Neuköllns Bezirksbürgermeister, der Sozialdemokrat Martin Hiekel, warnt.
Ich gehe schon davon aus, dass wir ja im Vorfeld schon gucken mussten, dass wir sowas wie einen stärkeren Lockdown und Ähnliches verhindern. Meine Beobachtung ist schon, dass sich im Sommer das Verhalten der Menschen so ziemlich normalisiert hat. Die Menschen waren viel draußen und genau jenes normale Verhalten darf sich jetzt nicht auf die Innenräume übertragen.
Doch die Einsicht scheint bei vielen Partygängern begrenzt zu sein. Auch in der zweiten Nacht, in der die Sperrstunde in Berlin nun gilt, musste die Polizei erneut Lokale schließen und größere Gruppen auflösen. In Berlin-Friedrichshain wurde die Polizei aus einer großen Menge heraus mit Eiern beworfen. Die Eierwerfer trafen allerdings nicht. Ältere Menschen reagieren weniger renitent, dafür aber ratlos, zum Beispiel in der Kölner Fußgängerzone.
Also das ist schon ein ziemliches Wirrwarr, ja, also das stimmt schon.
Wir wollten nach Holstein fahren morgen. Jetzt habe ich zwei Leute gefragt, also ein Reisebüro und beim ADAC gefragt, ob wir überhaupt einreisen dürfen nach Holstein. Keiner weiß genau Bescheid.
Sagt dieser ältere Herr im ARD-Fernsehen. In manchen Bundesländern werden Reisende unter Quarantäne gestellt, in anderen nicht. Dabei sind die Parameter immer die gleichen. Eine Stadt oder ein Landkreis werden als Risikogebiet deklariert, sobald die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten ist. Andreas Gassen, Vorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, hält die Zahl 50 jedoch für nicht aussagekräftig.
Sie bildet ja nur sehr beschränkt das Infektionsgeschehen, vor allem das Krankheitsgeschehen ab. Wenn ich beispielsweise eine Schulklasse habe, wo in größerer Zahl Kinder erkranken, die jung gesund sind und nicht schwer erkranken, dann treibt das zwar die Zahl der Infizierten lokal hoch, aber es sagt überhaupt nichts über die Auslastung von Krankenhäusern oder ambulanten Strukturen oder gar über die Auslastung von Intensivbetten aus.
Sachsens Ministerpräsident, der CDU-Politiker Michael Kretschmer, appelliert in der Welt am Sonntag vor allem an die junge Generation, vorsichtig zu sein. Doch so unterschiedlich das Krisenmanagement in den einzelnen Bundesländern verläuft, so vielstimmig bleiben auch die Einschätzungen in den jeweiligen Landesregierungen. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident, der Christdemokrat Rainer Haseloff, spricht in den Zeitungen der Funke Mediengruppe von Überreaktionen der Politik. Markus Söder in Bayern richtet den Blick hingegen auch auf die ökonomischen Auswirkungen der Pandemie. Im Handelsblatt fordert Söder ein Update des milliardenschweren Konjunkturprogramms aus dem Sommer.
Die Corona-Situation in Deutschland. Und blicken wir auf die Weltkarte, dann sehen wir, dass man hierzulande trotz steigender Zahlen fast noch von einer entspannten Situation sprechen kann, verglichen mit anderen Ländern. In Frankreich wurden mehr als 16.000 neue Fälle in den zurückliegenden 24 Stunden gemeldet. In den USA gab es nach Angaben der zuständigen Behörde CDC rund 53.000 bestätigte neue Corona-Infektionen. Und in Indien wurden inzwischen mehr als 7 Millionen Menschen infiziert. Ein Plus von 74.000 an einem Tag. Unser Korrespondent Bernd Muschborowska berichtet.
Nach Einschätzung von Experten könnte Indien in den kommenden Wochen die USA an der Spitze der Länder mit den meisten Corona-Fällen weltweit überholen. Die Regierung in Delhi verweist auf den Rückgang der Neuinfektionen. 74.383 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden meldete das Gesundheitsministerium Sonntag früh. Im September lag diese Zahl noch bei deutlich über 90.000. Doch trotz steigender Infektionszahlen setzt die indische Regierung auf eine weitere Lockerung der Beschränkungen. Seit Anfang des Monats ist der gesamte öffentliche Personennahverkehr wieder freigegeben. Inlandsflüge und Zugverbindungen sind wieder möglich. Der vollständige Lockdown zu Beginn der Corona-Pandemie hatte die Wirtschaft des Landes zum Stillstand gebracht. Allein zwischen April und Juni ist das Bruttoinlandsprodukt um knapp 25% geschrumpft. Nach Einschätzung der Reserve Bank of India wird die Wirtschaft in diesem Jahr kein Wachstum, sondern einen Rückgang um knapp 10% verzeichnen. Die indische Regierung hofft auf einen Impfstoff, der bis Mitte nächsten Jahres zur Verfügung stehen könnte. 250 Millionen Menschen sollen bis dahin immunisiert werden, kündigte Gesundheitsminister Harshvardhan in der vergangenen Woche an. Außerdem verwies er auf die hohe Genesungsrate von 85%. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in dem mit mehr als 1,3 Milliarden Menschen bevölkerungsreichsten Land in Südasien liegt demnach unter einer Million.
Die Informationen von Bernd Muschborowska. Sie hören den Deutschlandfunk um 23.15 Uhr. Und soweit unser Blick auf das aktuelle Geschehen in der Corona-Pandemie in Deutschland und weltweit. Und so kommen wir jetzt zu einem Land, dessen Präsident nach eigenen Angaben eine Coronavirus-Infektion ohne Symptome überstanden hat. Im Juli war das. Es geht also nicht um die USA, es geht um Belarus. Da zeigt Präsident Alexander Lukaschenko auf der einen Seite gerade Gesprächsbereitschaft, wenn man einen Besuch bei inhaftierten Oppositionellen im Gefängnis so nennen möchte. Auf der anderen Seite zeigt die Staatsmacht auf der Straße wieder ihre volle Härte. Von Kopf bis Fuß in schwarzer Montur kreisten Sicherheitskräfte Demonstranten ein. Auf viele wurde eingeprügelt. Und damit wiederholt sich also auch an diesem Sonntag, was wir jetzt schon seit vielen Wochen in Belarus sehen.
Es lebe Belarus, rufen die Demonstranten. Die Szenen auf zentralen Straßen der Hauptstadt Minsk ähnelten denen vergangener Sonntage. Wieder gingen tausende Menschen trotz schlechtem Wetter und Regen auf die Straße, wieder zog die Staatsmacht ihre Einsatzkräfte zusammen. Es scheint, als seien heute weniger Teilnehmer als sonst dabei gewesen. Eine Zahl zu nennen ist kaum möglich, weil die Proteste schon traditionell nicht nur zentral, sondern über viele Orte der Hauptstadt verteilt stattfinden. Wasserwerfer begannen rasch, die Demonstranten mit orange eingefärbter Flüssigkeit zu bespritzen. Das macht es den Polizisten danach leichter zu erkennen, wer an der aus Sicht der Staatsmacht illegalen Demonstration teilgenommen hat. Dutzende Menschen wurden festgenommen, darunter viele Journalisten. Videos der teils äußerst brutalen Zugriffe, gewaltsam und mit Schlagstöcken, werden in sozialen Netzwerken geteilt. Neben Wasserwerfern wurden Blendgranaten eingesetzt, mehrere Metrostationen zeitweise geschlossen, das mobile Internet verlangsamt. Demonstrationen und Festnahmen werden auch aus anderen belarussischen Großstädten wie Brest oder Grodno gemeldet. Wie in den Wochen zuvor ist die vorherrschende Farbe der Demonstranten weiß-rot-weiß, in Anlehnung an die Landesfahne, die in Belarus galt, bevor Lukaschenko eine andere Farbkombination einführen ließ. Den Protesten voraus ging gestern eine ungewöhnliche Inszenierung. Lukaschenko hatte Oppositionelle in der Untersuchungshaftanstalt besucht und sich mit ihnen an einen Tisch gesetzt. Unter ihnen war auch Viktor Babariko, dessen Kandidatur zur Präsidentschaftswahl durch die Staatsmacht durchkreuzt worden war. Lukaschenko hatte es stets scharf abgelehnt, mit der Opposition zu sprechen. Nun tat er es doch einige Stunden lang. Soweit ich es verstehe, besteht die Hälfte hier aus Juristen, denen sonnenklar ist, dass man eine Verfassung nicht auf der Straße schreibt, wurde ein Ausschnitt im Staatsfernsehen gezeigt. Ich habe darauf einen weiteren Blick, versuche nicht allein Anhänger der Opposition zu überzeugen, sondern die gesamte Gesellschaft, dass man dieses Problem breiter in den Blick nehmen muss. Worüber Lukaschenko und die Oppositionellen im Einzelnen weitersprachen, ist nicht bekannt. Der Auftritt Lukaschenkos hat eine Debatte ausgelöst. Wozu diente er? Der belarussische Politologe Dmitri Bolkunets meinte im unabhängigen Sender Dosht, Lukaschenko stehe stark unter Druck, die politische Krise im Land irgendwie zu beenden. Dass er in die Untersuchungshaftanstalt des KGB gefahren ist, ist für Lukaschenko persönlich eine Erniedrigung. Er befindet sich in einer sehr schwierigen Situation. Die Ressourcen des Landes sind an ihr Ende gelangt. Hilfe von Ländern des Westens wird es nicht mehr geben, stattdessen Sanktionen. China stellt sein Programm zur Unterstützung der belarussischen Wirtschaft ein. Die Russische Föderation, das wissen wir, gibt zwar einen Kredit aus, doch das Geld bleibt in Russland. Das ist die Bedienung eines anderen russischen Kredits. Lukaschenko bekommt also keine neuen Kredite mehr. Die vielen Festnahmen am heutigen Tag sprechen allerdings nicht dafür, dass die Staatsmacht bereit wäre, die Demonstranten milder zu behandeln. Die politische Krise in Belarus ist noch längst nicht beendet.
Tilko Gries über die Proteste gegen Lukaschenko und das Vorgehen der Sicherheitskräfte in Belarus. Bei der Kommunalwahl in Österreichs Hauptstadt Wien haben die Sozialdemokraten zugelegt. Die SPÖ wurde mit Abstand stärkste Kraft. Alle Zahlen und Stimmen des Abends fasst Andrea Bär zusammen.
Die Landesregierung von Wien bleibt an der Spitze rot. Stand jetzt wird der bisherige SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig sein Amt behalten können. Bei der Wahl zum Wiener Gemeinderat, der auch der Landtag ist, kamen die Sozialdemokraten auf rund 42%. Sie konnten 2,5% hinzugewinnen. Die SPÖ kann sich den Koalitionspartner nun aussuchen und ließ das am Wahlabend offen. Nur die rechte FPÖ und das Team HC Strache schloss Bürgermeister Michael Ludwig schon vor der Wahl aus.
Also ich bleibe bei der Stellungnahme, die ich immer abgegeben habe, nämlich, dass die Wienerinnen und Wiener am Wort sind, entscheiden, welche Koalitionen sich rechnerisch ausgehen und wo es dann politische Schnittmengen gibt, das werden die Gespräche zeigen.
Seit 2010 regiert die Wiener SPÖ mit den Grünen. Diese gewannen laut jüngster Hochrechnung des Instituts Sora mehr als 2% dazu und liegen bei 14,1%. Die Grünen sehen die rot-grüne Arbeit samt Verkehrs- und Klimapolitik sowie das Reagieren in der Corona-Krise insgesamt bestätigt. Und Spitzenkandidatin Birgit Hebein findet:
Das Ergebnis zeigt doch, dass der große und der kleine Koalitionspartner gewonnen hat. Das ist in Krisenzeiten außergewöhnlich.
Abgesehen von den rechten Parteien konnten bei der Wien-Wahl alle hinzugewinnen, auch die ÖVP. Sie liegt in der Hochrechnung bei 18,8%, ein Zuwachs von fast 10%, denn 2015 war die Partei weit abgesackt. Spitzenkandidat Gernot Blümel sagte, der Transfer nach Wien des neuen Stils von Bundeskanzler Sebastian Kurz auf Bundesebene sei gelungen. Der Kurzvertraute ist auch Bundesfinanzminister. Für ein Regierungsamt einer rot-schwarzen Regierung würde Blümel in die Wiener Landespolitik wechseln, sagte er am Abend.
Natürlich, ich bin angetreten, um mitzuregieren. Und wenn dieser heutige Wahltag eines zeigt, dann, dass die Türkisen den größten zusätzlichen Zuspruch gewonnen haben. Und das heißt auch, dass die Wienerinnen und Wiener mehr türkise Politik in Zukunft in Wien wollen. Mhm. Und das kann man am besten umsetzen in einer Stadtregierung. Ich stehe selbstverständlich für Koalitionsverhandlungen bereit.
Auch die liberalen Neos würden gerne Regierungsverantwortung übernehmen. Spitzenkandidat Wiederkehr sagte am Abend, sie wären aber ein unangenehmer Partner, da sie die Regierung kontrollieren wollen würden. Laut Hochrechnung liegen die Neos bei 7,8%, ein Plus von 1,7. Die beiden rechten Parteien, die antraten, verloren, allen voran die FPÖ. Sie stürzte ab auf 7,7%, ein Minus von 23%. Der Wiener Landesparteichef Dominik Knepp.
Und anscheinend zu Recht gibt es einen Vertrauensverlust von den Wählerinnen und Wählern. Wir haben leider die Rechnung dafür präsentiert bekommen, ausgehend von Ibiza. Und jetzt gilt es aber durch harte, konsequente Arbeit, eine Wählerstimme nach der anderen wieder zurückzugewinnen.
Die Partei des ehemaligen FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache, das Team HC Strache, kam nur auf 3,6% und liegt damit derzeit klar unter der 5%-Hürde. Der Ex-FPÖ-Chef hatte ein zweistelliges Ergebnis angestrebt.
Das, was man da erleben musste von meinen Nachfolgern und einer FPÖ-Spitze, die eiskalt und herzlos die Spaltung herbeigeführt hat, das hat viele Menschen nicht nur verletzt, sondern auch vor den Kopf gestoßen. Und das ist sicherlich insgesamt ein Grund, wo viele Menschen enttäuscht sind. Wo mein Verständnis und Herz bei ihnen ist.
So viel zur Wahl in Wien. Und auch in Litauen wurde an diesem Sonntag gewählt, ein neues Parlament, und es wird dort eine schwierige Regierungsbildung erwartet. Florian Kellermann.
Der Bund der Bauern und Grünen könnte auch diesmal die Wahl gewinnen. Die Menschen hielten der Partei zugute, dass sie ihre sozialen Versprechen umgesetzt habe, sagen Experten. So liegt der Mindestlohn heute bei knapp über 600 Euro im Monat und damit fast doppelt so hoch wie noch vor 4 Jahren. Gleichzeitig stieg der Einkommenssteuersatz für Spitzenverdiener. Zudem habe sich das Land in der Corona-Krise bisher gut geschlagen, sagen Beobachter. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie sind für Litauen dagegen deutlich spürbar. Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr voraussichtlich um 8% einbrechen. Die Arbeitslosenrate hat einen deutlichen Sprung gemacht auf derzeit 14%. Der Bund der Bauern und Grünen hatte die Wahl vor 4 Jahren überraschend gewonnen. Irgikevičius sieht die Partei kritischer als die Regierung, denn in der Partei gäbe es Stimmen, die dem Vorbild der rechtskonservativen polnischen Regierungspartei PiS nacheifern und Medien und Gerichte unter politische Kontrolle bringen wollten. Wir haben einige Versuche gesehen, dem polnischen Beispiel zu folgen, im Gerichtssystem, aber auch bei den Medien. Sie sind gescheitert am Widerstand der Gesellschaft. In den Umfragen fast gleich auf an zweiter Stelle liegt der oppositionelle Vaterlandsbund. Auch er wird voraussichtlich versuchen, nach der Wahl eine Regierungskoalition zu schmieden. In weltanschaulichen Fragen unterscheiden sich die beiden großen Parteien kaum. So tritt keine von ihnen dafür ein, gleichgeschlechtliche Ehen zuzulassen. Unterschiede gibt es vor allem in der Wirtschaftspolitik. Der Vaterlandsbund möchte eine stärker marktwirtschaftlich orientierte Ausrichtung. So lehnte er den jüngsten und letztendlich gescheiterten Vorschlag der Regierung ab. Diese wollte eine staatliche Apothekenkette gründen. Weitgehend Einigkeit unter fast allen Parteien herrscht indes in der Außenpolitik. Monika Pitschkowskaite, Mitarbeiterin bei der US-amerikanischen Denkfabrik German Marshall Fund. Die Politiker wissen, dass Litauen hier zentrale Interessen hat. Wir sind für eine starke Präsenz von US-Militär in Europa, für eine starke NATO und wir engagieren uns in der EU. All das auch deshalb, um unsere Sicherheit gegenüber Russland zu stärken. Deshalb hat sich unser Außenminister Linkevičius auch sehr deutlich zur politischen Krise in Belarus geäußert. Fast alle Parteien unterstreichen, dass Litauen hier eine führende Rolle einnehmen und für ein freies Belarus eintreten sollte. Schon jetzt ist allerdings abzusehen, dass die Regierungsbildung in Litauen schwierig wird. Neben den beiden großen dürften auch bis zu 5 kleinere Parteien ins Parlament einziehen.
Und das war übrigens der erste von 2 Wahlgängen in Litauen über die Direktmandate. Die zweite Hälfte des Parlaments wird dann in 2 Wochen entschieden. Und mit ersten Ergebnissen für diesen Wahlgang wird in der Nacht gerechnet. Jetzt kommen wir zum Blick in die Zeitungen von morgen, die Presseschau.
Kommentiert wird die aktuelle Corona-Lage in Deutschland. Besonders in Großstädten steigt die Zahl der Neuinfektionen. Die Großstadtbewohner seien schuld, hört man aus den Flächenländern, schreibt die Frankfurter Rundschau und führt aus, bis es wieder ein Superspreader-Event auf Sylt oder in einem hessischen Dörfchen in die Nachrichten schafft. Was also bleibt jetzt, um die Welle noch zu brechen? Vernunft ohne Hektik, Masken tragen ohne Diskussion, Verzicht auf große Runden und keine Sündenbock-Debatten mehr. Die Metropolen haben die zweite Welle als erste abgekriegt, aber jetzt sind wieder alle gefragt. Die Stuttgarter Zeitung blickt auf die Reisebeschränkungen in Deutschland, die für Personen aus Risikogebieten gelten. Die praktische Umsetzung ist schlicht unmöglich. Ein bei Ankunft am Urlaubsort höchstens 48 Stunden alter negativer Corona-Test ist selbst mit bester Planung nur in den wenigsten Fällen aufzutreiben. Damit der Vorlage eines Tests die Reise zumindest theoretisch möglich wäre, wird sich jetzt die Frage nach dem Recht auf Stornierung stellen. Die innerdeutschen Reiseregeln sind an Absurdität nicht zu überbieten. In der Dithmarscher Landeszeitung aus Heide heißt es, jetzt ist eine kluge politische Führung gefragt. Bund und Länder müssen dringend zu einer einheitlichen Linie zurückfinden und sich schnell von dem verabschieden, was überreglementiert ist. Geschieht dies nicht, kann die Corona-Lage der Politik sehr bald entgleiten. Nur Vorgaben, die nachvollziehbar und stimmig sind, werden auf Dauer akzeptiert. Die Kölnische Rundschau ist ähnlicher Meinung. Das richtige Maß zu finden ist ein Drahtseilakt. Einerseits wird es Menschen kaum zu vermitteln sein, warum sie sich an schmerzhafte Einschränkungen halten sollen, nur weil andernorts die Infektionszahlen gerade hoch sind. Andererseits schaffen, wie sich beim Beherbergungsverbot zeigt, zu differenzierte Lösungen Unmut. Das kann im Ergebnis dazu führen, dass immer mehr Bürger auch dringend notwendige Einschränkungen nicht mehr einsehen und, schlimmer noch, nicht mehr einhalten. Eine solche Entwicklung wäre verheerend. Die Tageszeitung aus Berlin merkt an, man kann den Landesregierungen nicht das Infektionsgeschehen zum Vorwurf machen, auch wenn vor der zweiten Welle im Herbst schon seit Monaten gewarnt wird. Aber man hätte nach den Erfahrungen der Sommerferien erwarten können, dass die Maßnahmen nicht wieder derart kurzfristig eingeführt werden. Was für ein Alarmismus, meint die neue Osnabrücker Zeitung. Die Zahl positiver Corona-Tests steigt. Müssen Bund und Länder aber deshalb Ängste schüren und die Reisefreiheit einschränken? Neue Restriktionen müssen sinnvoll und verhältnismäßig sein. So erfüllt das neue Beherbergungsverbot weder das eine noch das andere Kriterium. Die Kritik von Ärzten, Hotelgewerbe und DIHK sollte sich die Politik zu Herzen nehmen. Oder warum sollen Pendler aus einem Risikogebiet keine Gefahr darstellen, Urlauber aber schon?
Die Presseschau, die Tobias Zien zusammengestellt hat, Sprecher war Richard Huke. Und das war der Tag im Deutschlandfunk für heute. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis bald.